Hier ist wieder Backstage und Bier. Gute Gespräche, kalte Getränke und gute Geschichten. Wir haben heute einen Gast bei uns, der nicht richtig in die Schubladen von irgendwelchen Menschen passt und deswegen wunderbar zu uns passt.
Ja, und er ist sehr vieles. Er ist ein Autor, er ist Seminarleiter, er war mal DJ, er war ein Eventmanager. Du warst sehr, sehr vieles, ne? Hier ist Dario Pizzano aus dem Eichsfeld, ein ja, sehr beliebter Schriftsteller. Und wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Ja, gerne.
Wir wollen heute über die Parallelen zwischen Autoren und Musikern reden. Also die Vermarktung, das Social Media, das Live und warum sich die Welten dann vielleicht doch ein bisschen ähneln. Würdest du da sagen, dass es da heutzutage Parallelen gibt?
Ja, nicht nur heutzutage. Generell denke ich, dass Musik, Literatur allgemein Räume sind, Kunsträume sind, die zur Begegnung eigentlich einladen, nicht eigentlich, einladen. Aus meiner Sicht haben die ganz viel gemeinsam. Sie sind Orte, wo wir allgemein uns... Oder sagen wir es anders, ich habe Musik und Literatur immer als etwas erlebt, was mich bereit gemacht hat, anderen Menschen zu begegnen. Und auch vor allem, und das ist im besten Fall Kunst, mir selbst zu begegnen. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine Parallele, die ich über die Literatur und Musik immer wieder gefunden habe. Also Musik ist ja nun etwas, für mich kürzeste Definition von Kunst ist Unterbrechung. Mhm. Unterbrechung, ja, also sie unterbricht unseren Alltag, das Gewöhnliche, und da ist natürlich Literatur, Musik ist dieses Einfallstor, zu sagen, okay, jetzt bricht hier gerade was und plötzlich geht eine Emotion auf, plötzlich was auf, wo ich eine neue Perspektive gewinne, und das schafft beides, und das schafft allgemein Kunst für mich immer, dass sie mich im besten Falle zu mir selbst und auch zum anderen führt. Und demzufolge, finde ich, ist das eine wahnsinnige Parallele, immer wieder.
Kunst geht zur Begegnung. Sehr schön gesagt.
Ja. Sehr schön. Du warst ja früher auch, hattest eine größere Kneipe, sage ich mal, und warst überall stadtbekannt, sage ich mal, hast das mit Leib und Seele jahrelang ja auch betrieben. Mhm. Und da hattest du ja auch schon viel mit Musik, glaube ich, zu tun. Ihr hattet definitiv, ja auch Bands und alles.
Genau,
ne?
Genau.
Was dann
genau.
Später... Mhm. Mal die Frage, juckt es dir heute trotz der Literatur noch in den Fingern, doch mal wieder zu denken, mache ich sowas nochmal, oder ist das eher für dich so wirklich Geschichte und Vergangenheit?
Also erstmal eine schöne Vergangenheit. Ich habe lange gebraucht, um mich damit auch ein Stück weit zu versöhnen. Es war natürlich auch ein wahnsinnig intensiver Weg. Viele Jahre damals auch, ja, wie du sagst, Live-Bands, viele Großveranstaltungen auch gemacht. Und trotz allem ist da jetzt auch ein Haken hinter. Also ja. Ich liebe es, diese Vergangenheit mittlerweile zu haben. Es waren auch da tolle Menschen, denen ich begegnen durfte. Wahnsinnig viele Emotionen, viele coole Momente, an die ich mich gerne erinnere, aber das ist tatsächlich so ein Stück weit auch für mich dann abgehakt. Also letzten Endes bin ich immer in so einem 7-Jahre-Schritt durch mein Leben gegangen.
Ja, sagt man ja
so,
oft alle 7 Jahre.
Ja, irgendwie ist da tatsächlich was dran, denn so in der Rückschau, Kierkegaard hat mal so schön gesagt, wir leben unser Leben vorwärts, verstehen tun wir es rückwärts. Ja. In der Rückschau habe ich gedacht, ja, alle 7, 8 Jahre bist du dann wieder so aufgebrochen und hast dann wieder was Neues gemacht, was nicht bedeutet, dass das Alte nichts wert war, sondern es war immer eine Einladung zum Wachsen, und ich war immer bereit, weiterzugehen. Und demzufolge ist es ein Teil meines Weges, und ich bin dankbar dafür, aber der Weg nach vorne ist heutzutage ein anderer. Wobei ich das natürlich mega finde, dass so Leute wie ihr und allgemein Leute das immer noch machen, weil ich es wahnsinnig wichtig finde. Kunst, Kultur heutzutage leider viel zu sehr unterschätzt, nicht unterstützt. Und man muss für jeden dankbar sein. Ich kriege das jetzt auch in meiner Heimat wieder mit, dass da endlich mal wieder so 1, 2 Läden aufmachen, wo ich sage, Mensch, das brauchen die jungen Leute. Das Orte der Begegnung, Kunst, Kultur. Und deswegen mache ich da auch gerne auch bei euch mit, weil ich es einfach immer super gerne unterstütze. Ja, aber selber noch ein Konzert zu veranstalten,
das ist nicht mehr so. Und aus dieser ganzen Szenerie und der Hektik und dem Alltag als Eventmanager, da kam dann irgendwie eine Nacht, und die veränderte bei dir eigentlich alles für die Zukunft. Und kannst du ganz kurz vielleicht erläutern, so, was ist da passiert mit dir?
Also eine kleine Korrektur, es war keine Nacht, es war mitten am Tag, am helllichten Tag. Alles gut.
Schon länger her, wo ich das Buch gelesen
habe. Ja, genau, das ist auch schon sehr lange her, auch für mich. Und trotzdem ist es so eindrücklich gewesen, dass ich mich sogar noch an die Uhrzeit erinnere. Also es war am helllichten Tag. Als kleine Vorgeschichte, ich habe auch da wieder in der Rückschau so ein bisschen da meinen Tiefpunkt auch erreicht. Ich habe in meinem Leben auch eine Menge an Brüchen und Exzessen durch, so auch der Titel meines ersten Buchs, Exzess, meine zwei Leben. Ich habe natürlich auch eine schwierige Kindheit gehabt, in der es dann auch sehr intensiv um Drogen, Patchwork, ganz viele auch Sinnkrisen gab, Alkohol, also das waren Sachen, die mich neben dem ganzen Stress auch natürlich extrem gefordert haben, psychisch auch gefordert haben, und ich hatte auch eine extreme Sehnsucht nach Sinn, also was macht wirklich Sinn in meinem Leben, also ist das alles nur oberflächlich am Ende?
Und gerade in der Gastronomie ist es ja doch auch erstmal sehr oberflächlich.
Ja, also ich habe schon versucht, immer sehr intensiv mit Bindungen zu arbeiten, mit Menschen, und trotzdem blieb ja immer auch ein Stück weit die Frage, also macht das alles eigentlich am Ende Sinn? Und diesen Fragen habe ich mich eigentlich immer wieder versucht zu stellen, bin aber eigentlich im Kern immer wieder zu der Frage, zu der Antwort der Frage gekommen, nein. Also irgendwie, es fühlte sich für mich nicht sinnhaft an. Und es fühlte
mich eigentlich, dir einfach was.
Es fehlte etwas, wo ich immer wieder gespürt habe, egal was ich tue, ob es jetzt Erfolg oder was auch immer, egal was ich tat, am Ende hat immer irgendwo so ein Moment mir gezeigt, nein, das ist es nicht. Du bist irgendwie schon auf der Suche, aber das, was du suchst, wonach du dich sehnst, das ist nicht da. Und und da muss man sagen, bin ich eigentlich immer tiefer auch in der Rückschau in Depressionen gerutscht und habe dann auch wirklich so ein bisschen den Lebensmut verloren, was auch total untypisch für mein nach außen getragenes, cooles Image natürlich überhaupt nicht passte. Damals hat man auch noch nicht so über Depressionen gesprochen. Und auch vieles auch gar nicht so gewusst, wie es heutzutage mittlerweile jeder, muss man dankbar sein, sei es ein Kurt Krömer, sei es ein Thorsten Sträter, wie sie auch alle heißen, die plötzlich ganz offen damit umgehen und da einen guten Weg bereitet haben. Ich wusste damals natürlich überhaupt gar nichts davon und hatte keinerlei Ahnung davon, was da eigentlich mit mir los ist. Auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es so, dass ich in eine ganz tiefe, dunkle Phase geraten bin, in der ich wirklich auch gesagt habe, eigentlich will ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will mein Leben eigentlich so nicht weiterführen. Ich kann das so nicht weiterführen. Das fühlte sich sehr leer an, sehr, und ich war auch sehr auf wieder so einem Selbstzerstörungstrip irgendwo. Und in diesem Moment eigentlich der tiefsten Verzweiflung bin ich in einem Auto gesessen, über die Landstraße gefahren, hier übrigens in der Nähe bei Seeburg. Und mich hat es dann, ich habe dann eigentlich ohne Glauben, also ohne innere religiöse Haltung oder so, habe dann irgendwie so, wie man manchmal solche Seufzer lossetzt, so mein Gott, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, und hätte am liebsten das Lenkrad losgelassen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf alles. Ja, und in diesem Moment hinein gab es einfach so einen Moment, den bis heute ich nicht richtig in Worte fassen kann, aber er war so überwältigend und so, es hat mich so gepackt und so ergriffen, so ein Gefühl von, du bist gesehen, du bist angenommen. Es ist doch gar nicht, wie du denkst. Weil das war so, ich bin dann rangefahren an die Seite, war völlig perplex, mir liefen die Tränen. Ich war völlig überwältigt von diesem Moment und fühlte so viel Glück und Freude und Liebe. Und ich dachte, was drehst du jetzt durch hier oder was ist das denn jetzt? Also es hat überhaupt nicht zu dem vorherigen Moment gepasst. Und wie gesagt, ich habe dann da, also bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten am Straßenrand gestanden, geheult vor Freude, vor Glück und konnte es noch nicht einordnen, aber ich wusste, ab diesem Zeitpunkt, alter Schwede, wenn das hier echt ist, dann musst du dein Leben ändern. Ne? Mhm. Ich wusste noch nicht, ne, wo geht die Reihe, aber ich wusste, hier ist eine krasse Erfahrung, die mich für immer verändern würde. Und das hat sich definitiv bestätigt. Gehört,
das ist jetzt Gott, das kann nur etwas mit ihm zu tun haben.
Also ja, aber es war noch nicht, also definitiv, es war etwas, was außerhalb meiner wahrnehmbaren Realität war. Es war etwas, was von wirklich, ja, man sagt ja heute über der Natur, übernatürlich hat irgendwas auf mich zugegriffen. Und ich habe schon gespürt, so, ich habe dann auch eine Stimme gehört, es ist nicht, wie du denkst, ich bin dein Vater.
Ja.
Und das war natürlich schon so, alter Schwede, was ist das denn jetzt? Okay. Ja? Und natürlich habe ich erstmal gedacht, ich habe einen an einer Scheibe jetzt. Ne?
Aber du hast das ja wirklich gehört.
Aber ich habe es gehört, ja. Ich habe diese Erfahrung gemacht, das ist ja auch nie wieder weggegangen. Ja. Also nie, wenn, sag mal im Hörn, sag mal im Stier, der hat keine Hörner. Nein, die sind da. Mhm. Also ich war ab dem Zeitpunkt von dieser Erfahrung beschenkt, überwältigt. Aber eben gleichzeitig auch herausgefordert, ne? Denn wie gesagt, das war natürlich etwas,
und das muss
ich hatte
ja
vorher
auch,
mit dem Glauben nichts zu tun.
Ja. Und das muss ja auch so einschneidend gewesen sein, weil du hast ja danach deine Kneipe, alles hast du dicht gemacht, du hast Theologie studiert, hast einen ganz neuen Lebensweg gemacht, hast viele Lesungen, also hast dann ja das Buch geschrieben über dieses Erlebnis auch und hast dann viele Lesungen gemacht, weil es auch sehr erfolgreich war, dann dein Buch. Ne?
Ja, überraschend, genau.
Hm. Und ja.
Du bist ja dann viel, viel unterwegs gewesen.
Ja.
Also das Buch ist ja dann erschienen. Mhm. Du bist ja dann viel unterwegs gewesen.
Drei Jahre.
Drei Jahre. Also im Prinzip wie eine Band, die auf Tour ist.
Ja, kann man so sagen, ja.
Und viele Musiker, mit denen man jetzt so spricht, und die sagen dann, dass wenn so eine Tour dann zu Ende ist, also nach jetzt nur drei Jahre jetzt, dann fallen die in eine Leere.
Ja.
Dann wird es still um einen herum und man weiß gar nicht so richtig mit sich was anzufangen. Mhm. Hast du das auch so empfunden? Ja? Also hast du ja gerade schon beantwortet im Prinzip.
Genau, definitiv. Ich habe natürlich dann ab diesem Zeitpunkt, ich muss sagen, ganz kurz zu dem Buch, als ich das geschrieben habe, war ich in einem ganz tiefen Loch.
Ja.
Hatte halt alles hinter mir gelassen. Habe dann dieses Buch im Grunde genommen aus einer eher so therapeutischen Perspektive. Ne? Ich musste einfach
Gedanken
mal alles rauslassen.
Ne?
Seelentauchen, sagt man ja auch so schön beim Schreiben. Ne? Ich musste in meiner Seele wirklich mal schauen, war selber völlig perplex, was da alles so auftauchte. Habe dadurch auch durch das Schreiben erstmal ganz viel verstanden. Mhm. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich schreibe. Ja? Weil ich einfach mir selbst begegnen kann. Und,
ich schreibe auch immer viel.
Ja, super. Also schreiben kann ich jedem nur empfehlen, egal. Das muss keiner den Anspruch auf Nobelpreis haben. Genau, einfach schreiben, ausdrücken, einen Kanal finden. Das ist wahnsinnig
auch
wichtig.
Texte schreiben.
Texte schreiben,
oder
natürlich.
Gedichte, alles. Ne?
Mega, mega. Also, das ist, und wenn man dann noch mit diesen Erfahrungen, die man dann kanalisiert, andere Menschen wiederum dazu zu sich selbst führen kann, ist das das, was Kunst soll. Ja? Aber deine Frage war dann, es war sehr überraschend, dass dieses Buch sehr erfolgreich wurde. Das hatte ich eben überhaupt nicht erwartet. Das war eher so eine Art Psychotagebuch. Und irgendwie hat es dann aber seinen Weg gefunden. Drömer Knauer, Padloch Verlag. Und dann ging das durch die Decke. Und ich wusste überhaupt nicht, was ist denn hier los? Und dann kam MDR. Und also es kamen so viele Sachen. Das hat mich auch ein Stück weit überrollt. Mhm. Es ist natürlich dann erstmal spannend gewesen.
Ja, klar.
Dieser alter Schwede. Jetzt haben wir so viele Leute Neugier und dies und... Und ich habe dann erstmal alles mitgemacht. Ja. Also was ich nicht gemacht habe, war die Bild-Zeitung. Selbst die wollte mal einen Bericht bringen. Da habe ich gesagt, also da sehe ich mich gar nicht. Ja, dieser Mann hat Gott gesehen.
Ja, genau. Also,
ja, Gottes Willen, da sehe ich mich nicht. Ne? Aber diese ganzen Lesungen, Vorträge, Einladungen, das hat so einen Bock gemacht. Und da ist man ja dann auch erstmal so auf so einer Welle, die man dann so auch surft. Ja. Und das war cool. Und ich hatte natürlich, und das ist mal beim Thema, Sinn erfüllt. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, ey krass, ich kann mit dieser Arbeit, mit meiner Literatur, mit dem, was ich ausgedrückt habe, ganz viele Menschen erreichen und im besten Falle sogar noch helfen.
Genau.
Ja? Und das war so ein tolles Gefühl. Und das ist ja das, was Künstler allgemein verspüren, wenn sie auf einer Bühne stehen, die Menschen erreichen, da connectet sich was. Ja,
genau.
Das ist ja mega. Und jetzt muss ich aber sagen, dass ich damals einfach noch zu unerfahren, logischerweise war. Und völlig über meine eigenen Grenzen gegangen bin. Ich hatte jetzt gedacht, ich habe jetzt den lieben Gott in der Tasche, ich habe ein tolles Buch geschrieben.
Ja.
Na, das kann ja ein Künstler auch, die ein geiles Album haben, jetzt zieh mal los, leben den Rockstar-Leben. Aber wir sind trotzdem Menschen, wir haben unsere Grenzen, wir haben unsere Bedürfnisse und die bin ich eben, da bin ich wirklich wieder so ein bisschen so in alten Mustern unterwegs gewesen, habe nicht auf mich geachtet. Und bin dann eigentlich wieder abgestürzt. Also eigentlich das, was du auch sagst, bin dann noch zweimal und zwar so abgestürzt, dass ich zweimal in der Psychiatrie gelandet bin. Also wirklich so, dass ich gedacht habe, das kann doch, habe ich an und, allem plötzlich gezweifelt.
War das bitte nach dem Theologiestudium?
Ja, ja.
Danach bist du nochmal so
Zweimal. Gefallen, ne? Zweimal.
Aha, genau. Okay, das war dann der Zeitpunkt.
Genau.
Und was mich dann nochmal interessiert, du hast ja durch dieses Studium auch ganz viele andere Werte kennengelernt, auch was Menschen, das Miteinander und so weiter, alles, was man da so, ja, so erfährt. Mhm. Auch meiner Meinung nach gibt es da ja sehr, sehr gute Werte, die manche Menschen ja vielleicht sich mal wieder so ein bisschen verinnerlichen sollten. Und meinst du, wäre es auch wichtig, so solche Werte auch in der Musikbranche vielleicht mal mehr zu diskutieren, eben dieses Zwischenmenschliche, dass man nicht so gegeneinander oder diese Sparte gegen diese Sparte und die einen können das nicht leiden und so weiter. Wäre das auch sinnig, mal dieses Nächstenliebe doch mal wieder so auch in die Musik reinzubringen?
Also erstmal denke ich, dass nicht nur, dass sich auf die Musik beziehen sollte oder Literatur, sondern allgemein sollte das gesellschaftlich und überhaupt in unserer verrückten Zeit, unserer Welt, vieles sich wieder darauf besinnen, worum geht's eigentlich im Leben? Das. Was ist wirklich wertvoll? Und demzufolge bin ich da absolut bei dir. Wir alle sollten wieder mehr lernen, miteinander zu gehen, zu sagen, pass mal auf, nur weil du jetzt eine andere Perspektive hast oder weil du jetzt einen anderen geilen Sound hast, ja, das ist doch eine Bereicherung. Es ist doch eine Bereicherung. Ja. Warum muss ich das als eine Gegnerschaft wahrnehmen?
Genau.
Ja, ich habe das mal erzählt bei einer Feier, wo mir dann hinterher einer sagt, ah, ich habe jetzt Fotos gemacht, ich schicke dir die jetzt, aber sorry, das ist nur meine Perspektive. Und dann sage ich, es doch aber geil, dann kenne ich sie. Ja. Und wenn mir jetzt noch ganz viele andere die Bilder gemacht haben von diesem Fest, dann kriege ich doch einen riesen Blick auf das Fest. Dann kriege ich ein ganzes Bild. Das
bereichert einen ja selber.
Total. Ja, so. Ja? Und dann kann ich doch aber nicht sagen, aber nur der Fotograf ist mir jetzt wichtig.
Ja.
Nur der hat die Perspektive auf das Fest. Und nur so darf dieses Fest aussehen.
Ja, Perspektiven sind natürlich auch subjektiv.
Absolut subjektiv. Und sie sind aber trotzdem, und das ist halt das, was mich teilweise auch immer wieder erschüttert in der heutigen Zeit, sobald jemand eine andere Perspektive einbringen möchte, wird er sofort in eine Ecke gedrängt. Ja. Es wird schnell mit den Parolen links, rechts, Mitte, konservativ, wie auch immer gehandhabt. Ja. Und man verliert den Blick auf den Menschen, der vielleicht einfach nur seine Perspektive erstmal reinbringen möchte.
Ja, vielleicht einfach das sein bisschen, sein Pixel zum großen Ganzen
absolut
dazu gibt.
Absolut. Und was passiert aber, wenn wir das dem anderen absprechen? Was passiert durch Ablehnung? Ja, dann entsteht Wut. Wut, ja, weil ich nicht angenommen bin. Es entstehen Bilder, der andere ist plötzlich ein Feind.
Ja.
Und das ist extrem bitter, weil es, und da sind wir wieder dabei, wir bekämpfen eigentlich Bilder, ja, die aufgebaut werden, statt sich, und deswegen, da sind wir wieder beim Thema, toll, was ihr hier macht und allgemein Kunst, Kultur, Musik, Literatur, all das lädt zur Begegnung ein. Und wem ich begegne, den ich kennenlerne, kann ich nicht hassen.
Genau.
Machen wir uns ganz ehrlich, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich in den sozialen Medien heute sehe, okay, das passt mir nicht, da schreibe ich erstmal richtige Scheiße drunter,
entweder
weil
das,
ich den ablehne.
Ja? Also entweder wird es weggeswiped oder es muss erstmal ein Shitstorm.
Shitstorm und, drauf, genau. Oder eben, wie gesagt, den anderen überhaupt gar nicht verstehen wollen.
Genau.
Oder ihn einfach sein lassen.
So wie du als Autor.
Ja.
Man muss sich lange befassen mit demjenigen, was er beschreibt, weil das Buch ist ja nun mal länger.
Ne?
Man hat nicht nur eine Zeile, worüber man sich irgendwas denken kann, sondern man liest das zu Ende, man befasst sich mit den Menschen.
Ja.
Und das finde ich das Schöne auch an Büchern. Da war es vielleicht früher besser, wo es die Social Media noch nicht gab, weil man hat sich wirklich anders befasst mit den
die
Themen
Tiefe als ist die verloren Leute. Gegangen.
Und diese Feindbilder sind auch eben nicht so schnell entstanden, weil man sich ja viel mehr befassen musste.
Absolut. Und es ist, wir haben nicht einen Mangel an Fülle, sondern an Tiefe. Also wir haben ganz, ganz viel.
Ja, wir haben ganz viel.
Wir haben ganz viel.
Vielleicht
aber was
zu viel.
Genau. Und dadurch, ich glaube persönlich, das ist auch meine Wahrnehmung, meine Erfahrung. Ich habe unglaublich viele Brüche in meinem Leben, vieles immer wieder gescheitert, immer wieder auch, wie gesagt, zweimal Psychiatrie, drei schwere Episoden einer Depression. Also ich weiß, was das bedeutet. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wir eben aus diesen Dingen wieder ganz viel, wenn wir Neues zusammenbauen, Tiefe bekommen können. Also Leiden führt zu Tiefe.
Ja.
Und wir bleiben aber häufig lieber an der Oberfläche und zeigen nur das Schöne,
das Einfache.
Und dadurch fehlt es uns an Tiefe. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, der Mensch ist dazu gerufen, zur tiefen Begegnung. Erstmal mit sich, dem Nächsten und im besten Falle, das ist jetzt wieder meine Sicht des Glaubens, mit Gott selbst. Ja.
Dein neues Buch ist ja nun kürzlich erschienen.
Ja.
Ist ja auch schon recht erfolgreich, kann man sagen.
War das nicht auch in Bestsellerlisten?
Ja, ne? Amazon-Bestsellerlisten, nicht Spiegel-Bestseller, aber immerhin. Ja.
Ne, aber was hat denn dieses Buch ausgelöst und also warum jetzt dieser zweite autobiografische Schritt?
Also auch da wieder, und das ist eigentlich immer das Schönste, es war nicht geplant. Ne? Das ist immer das Schönste, weil ich finde, ich weiß noch damals, als ich das erste Buch geschrieben habe, auch da überhaupt nicht mit dem Anspruch, dass das jetzt hier irgendwie was Großes wird. Es hat keine, weiß ich nicht, 15 Monate gedauert. Da hat damals der Verlag gleich gesagt, oh, schreiben Sie noch ein zweites jetzt. Okay, ne? Ja. Ist ja logisch. Ja,
ja, klar.
Genau, jetzt hier, oh, da läuft was. Genau. Junger, neuer Autor, das Buch sieht gut aus. Schreiben Sie, da habe ich damals gesagt, ich kann doch jetzt nicht einfach irgendwas schreiben.
Ja.
Also das, ich habe doch gar nichts zu sagen. Ich habe gerade gar nichts zu sagen. Ich habe doch das, was ich gerade zu sagen habe, habe ich doch gerade geschrieben. Also das war für mich so, weil mein Schreiben ja eh sehr autobiografisch geprägt ist und von eigenen Erfahrungen spricht. Und da habe ich mich strikt geweigert und bin dann auch wirklich viele Jahre weg vom Schreiben gewesen. Bin dann mehr so in, habe kleine Filme gemacht, habe gemalt, habe fotografiert, also da wieder ein paar andere Kunst- und Ausdrucksformen gefunden. Und ich hatte auch da wirklich überhaupt keine Ambition, nochmal was zu schreiben. Ich dachte, sagt man manchmal auch, in jeder Mensch ist ein Buch, also in jedem Menschen steckt auch ein Buch. Jeder von euch kann ein Buch schreiben, einfach allein über sein Leben. Ne? Also jeder Mensch ist ein Buch. Das finde ich einen schönen Gedanken. Und ich dachte eigentlich, dass es damit auch so beendet ist.
Ja. Vielleicht dann nochmal, wenn man 80 ist, ne?
Oder? Vielleicht, genau. Ich fand es ja eh schon sehr vermessen. Das war damals eine Idee vom Verlag, Exzess, meine zwei Leben mit knapp über 30 eine Autobiografie zu schreiben. War auch schon sehr ambitioniert, aber demzufolge. Und das Buch ist jetzt 14 Jahre später. Ja. Das heißt also mit 50. Nun ist 50 sicherlich auch wieder so eine Zahl für Männer. Entweder schaffen sich ein Motorrad an oder machen eine Weltreise.
Oder fangen Podcast an.
Fangen Podcast an, irgendwas, dass sie eine neue Sinnhaftigkeit suchen. Und bei mir war es...
Dazu sage ich mal nichts.
So, liebe Zuhörer, was sagt ihr?
Genau. Lass uns mal hier nochmal ein bisschen tiefer reingehen.
Ja.
Das Exzess, wo Licht zerbricht.
Ja.
Ist ja jetzt nicht nur eine Fortsetzung.
Nee, das ist ja sehr tief.
Sehr tief,
also tiefgründiger als dein erstes, auf jeden Fall. Und was mich mal jetzt nochmal interessiert, ist einfach, dass es ja sehr ehrlich ist, sehr authentisch. Also du bist ja wirklich, erzählst so richtig von deinen Tiefs und sehr, sehr, also gnadenlos ehrlich eigentlich. Und fällt dir das mittlerweile jetzt mit 50 eben auch leichter, diese Offenheit, so wirklich über dich zu sprechen? Ist es einfach, weil man dann auch reifer wird oder ist es auch einfach, weil man dich jetzt auch selber gefunden hast, viel mehr?
Also, ganz viel Wichtiges und Richtiges drin. Ich muss allerdings wieder eine kleine Korrektur vornehmen.
Ja.
Damals, als ich das erste Buch geschrieben habe, war ich auch sehr, sehr ehrlich. Also ich habe dann da... Das war sehr befreiend. Ne? Das ist auch in der Bibel, die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, und das war tatsächlich so eine Erfahrung. Ich habe das erste Mal nicht die Masken aufgesetzt, nicht diese Fassade des charmanten Draufgängers und des Eventmanagers.
Ja, sondern du hast dich ja so geschrieben, wie dich gar keiner gesehen hat.
Genau, und deswegen waren ja auch alle so geschockt, ne? wie jetzt. Ich habe doch von dem das bestimmte Bild und jetzt erzählt er mir hier sowas. Das konnten viele auch erstmal logischerweise nicht akzeptieren. Ist auch nicht schlimm. Für mich war das aber damals ein Akt der Befreiung. Hm. Und demzufolge war das schon mal ein total tolles Gefühl, zu sagen, ich muss nicht immer stark sein. Ich kann auch nach außen sagen, ey, ich habe auch meine schweren Phasen und jeder von uns hat das. Und also das war damals schon befreiend. Jetzt mit 50 ist es nochmal eine andere Nummer, ganz klar. Weil ist ja einfach von der ganzen Gesamtentwicklung klar. Ich bin jetzt 14 Jahre weiter. Ich bin Familienvater. Ich habe 5 Kinder. Mhm. Ich bin in vielen Bereichen tätig gewesen. Habe so viele Menschen kennengelernt, so viele Erfahrungen gemacht. Und dann, wie gesagt, nochmal ein zweites Mal in die Psychiatrie, was mich völlig damals geschockt hat, dass das nochmal passierte. Muss auch da wieder sagen, dass ich da das erste Mal dann so eine Hilfe bekommen habe, auch medikamentös.
Ja, das wolltest du ja nicht annehmen.
Ich wollte das nie annehmen, auch da wieder. Ich war mir dazu ich war zu stolz. Ich glaubte, ich muss das alles alleine schaffen. Ich habe jahrelang Therapie gemacht. Ich muss das hinkriegen. Und muss dann aber sagen, dass dieser Akt der Demut, zu sagen, ich schaffe es jetzt wirklich nicht mehr alleine, und das wurde mir auch klar signalisiert, Herr Pezzano, Sie haben so schwere Depressionen, das ist jetzt eine Brücke, die wir Ihnen anbieten können. Entweder gehen Sie darüber oder wir wissen nicht, ob Sie zurückfinden. Mhm. Und das war natürlich schon nochmal eine klare Ansage. Mhm. Und seitdem ich da wirklich raus bin und die Medikamente bekommen habe, seitdem
alles
nie wieder so in die Tiefe gekommen, ja. Mhm. Und von daher, war das jetzt das zweite Buch, nicht mehr dieser fiebrige Aufschrei, nicht mehr dieses so, wow, ich habe da was entdeckt und ich will euch das allen sagen und zeigen und es gibt Gott und so. Ja, das war natürlich alles noch sehr, sehr schwärmerisch und jetzt ist es natürlich in so eine Vertiefung gekommen. Und mit 50 ist es tatsächlich so, dass ich dankbar bin, A, dass ich überhaupt so alt geworden bin. Viele in meinem Alter aus meiner alten Clique sind nicht mehr da, durch Drogen, durch viele andere Dinge, dass ich überhaupt A, so weit geschafft habe und B, ja, dass ich einfach auch ganz klar sage, dieses Alter ist ein herausforderndes Alter, ja, aber es ist auch total toll.
Und dann, Jan, wohin kommt der Dario? Bald?
Zu uns. Der Dario.
Mit diesem Buch?
Ja, mit diesem Buch kommt jetzt zum Wintermarkt. Zu uns, also zum Verein. Am 29.11.
Ja, Wintermarkt in Holzerode. Unter anderem eben auch mit einer Lesung mit Pippo.
Ja.
Und der Pippo ist auch ein Buch von dir. Der Pippo geht auf Reisen in Italien und ist auch auf der Suche nach der Menschlichkeit. Und hat da ganz viele Begegnungen.
Ja.
Und ganz viele Gefühle werden dort besprochen. Und das ist eben ein Buch für Erwachsene und für Kinder. Also für beide ganz, ganz wichtige Themen hier eigentlich drin. Ne? Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich freue mich, dass du kommst.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Im Lichterzelt wirst
du sein. Sehr cool, sehr cool. Und ich habe gehört, der Nikolaus kommt auch. Ja?
Und der Nikolaus.
Ja, genau, der kommt auch. Und sehr du schön. Kommst noch ein zweites Mal zu uns.
Ja.
Und zwar, wann hast du es auf dem Plan? In deinem Termin? Wo kommst du hin?
Ich komme zum Rock unterm Hühnstollen. Da freue ich mich auch wahnsinnig auf dieses Festival. Schon immer wieder auch von gehört. Und da jetzt Teil zu sein, freue ich mich sehr. Also wird cool, glaube ich.
Cool, genau. Ja, da kommst du auch zur Lesung mit dem neuen Buch. Das passt da natürlich auch nochmal so richtig rein.
Sehr cool. Vielen Dank
und
euch beiden.
Da freuen wir uns schon.
Danke dir auch.
Vielen Dank, Dario, dass du heute bei uns warst.
War schön. Danke.
Genau. In diesem Sinne. Bleibt laut, bleibt echt. Wir sehen uns bei Backstage und Bier. Vielen Dank, Dario.
Gerne, gerne.
Ja, danke.
Gerne. Backstage.